Auf der Reise Schritt für Schritt mit dem Kompass in der Hand. Ja, wir kommen mit. Es ist Zeit, sich selbst zu sehen.
Und es war so spannend, weil wir waren innerhalb von einem Sekundenbruchteil, waren wir lebendig, waren wir voller Energie, waren wir verbunden, war das ein spannendes Gespräch. Und alles, was wir gemacht haben, war einfach das auszusprechen, was sowieso schon in uns war.
Heute, zwischen Bühne und Wahrheit, ein Ex-Kabarettist über Deep Honesty und echte Beziehungen mit Benedikt Zeitner.
Herzlich willkommen zum Podcast Integrität ist meine Superpower. Heute habe ich den erfahrenen Traumatherapeuten, Heilpraktiker und Coach Benedikt Zeitner bei mir. Benedikt, herzlich willkommen zum Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Benedikt, Integrität ist meine Superpower. Ist das für dich auch so?
Naja, also Superpower, da, wenn ich so ein Wort höre, muss ich aufpassen, weil ich habe viele Stolzstrukturen und narzisstische Tendenzen. Und dann lade ich mich gerne schnell auf, wenn ich sowas höre. Und ich gehe damit aber in der Regel meistens bewusst und irgendwie achtsam um. Und wenn ich dann merke, oh, da geht jetzt was los und springt auf diese Idee an, ah, ich könnte eine Superpower haben, dann lehne ich mich erstmal innerlich ein bisschen zurück und frage mich, wofür wäre das denn eigentlich notwendig? Und ja, deswegen insofern, also Integrität ist für mich oder auch Authentizität ist für mich auf jeden Fall eine wichtige Säule in meinem Leben. Und ich glaube, es ist der Weg zur Heilung und zum Glücklichsein. Und deswegen würde ich nicht unbedingt das Wort Superpower sagen, aber ich würde sagen, es ist wichtig und heilsam für mich und tut mir gut.
Okay, prima. Ja, wir müssen uns auch nicht auf Worte einigen. Das heißt, da kann ja jedem, das hat bei dir jetzt was angetriggert, Superpower, ne?
Genau.
Wie wir in der Therapeuten, Traumatherapeuten, seine Trigger ist ja heute schon ein Standardwort, hat ja einen gemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden. Ja, aber so ist eine wichtige Sache für dich, hast du gesagt, und du hast auch das Wort Authentizität benutzt. Was ist denn Integrität überhaupt für dich? Erklär uns doch mal deine Definition.
Also für mich hängt das natürlich eng zusammen mit Authentizität, denn in dem Moment, wenn ich ehrlich bin in meinen Beziehungen oder auch ehrlich bin auf der Arbeit, dann wird es ja echter, dann wird es tiefer, dann wird es freier. Und je mehr Authentizität ich lebe, würde ich dann sagen, irgendwann bin ich dann auch integer. Also wenn ich mich so verhalte wie das, was ich in mir fühle, dann würde ich schon sagen, dann ist irgendwann Integrität da.
Interessant, du sagst Gefühlen. Du hast jetzt Gefühle genannt. Also das, wenn ich das lebe, was ich in mir fühle, dann werde ich mit der Zeit integer. Wieso Gefühle?
Weil Gefühle gehören ja zu dem Bereich, der meistens der Authentizität, nämlich der meistens geopfert wird, also wo meistens unsere Authentizität verschwindet. Wir sind ja in unserer Gesellschaft geneigt, Gefühle schnell zu ignorieren oder lieber zu rationalisieren, Gefühle beiseite zu schieben oder uns stark zu zeigen oder nur die positiven Gefühle zu zeigen. Und in dem Moment, wo ich mir also eingestehen kann, da ist jetzt gerade Traurigkeit oder eine Wut, in dem Moment werde ich integer. Also da fällt mir zum Beispiel auch dieser Aspekt ein. Das ist ja was ich bei Radical Honesty gelernt habe, wo ich sehr dankbar für bin. Wenn Menschen in Leitungspositionen wütend werden. Also da habe ich einige Momente gesehen, wo zum Beispiel spirituelle Lehrer oder Therapeuten auf Seminaren mit Teilnehmern auf einmal wütend wurden und dann so ein Angry Coaching betrieben haben. Und das finde ich also eine sehr problematische Sache. Das würde ich also nicht als integer bezeichnen. Und der Umgang, den ich da bei Radical Honesty gesehen habe, der hat mich also immer wieder tief berührt. Da ist nämlich die Spielregel, wenn du als Leiter gerade wütend wirst, dann machst du Pause und kümmerst dich um deine Wut und teilst mit, gerade bin ich wütend. Jetzt möchte ich dich erstmal nicht mehr coachen. Gerade muss ich gucken, wie habe ich mich eigentlich wütend gemacht und worum geht's dabei? Und das ist also eine wunderschöne Sache, das zu unterbrechen und auch sich einzugestehen, ja, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch meine Trigger und ich bin nicht immer in Liebe und Wertschätzung und offen und weit, sondern irgendwie gerade habe ich mich angetriggert und jetzt bin ich wütend. Und das ist ein sehr integrer Move, würde ich einfach mal sagen, ne? Also dann zurückzugehen.
Zumal ja auch in der spirituellen oder der psychospirituellen Szene eben Wut ja ein absolutes No-Go ist, ein Zeichen von Nichtverwirklichung mehr oder weniger und deswegen also ganz stark unterdrückt wird. Deswegen sind Gefühle natürlich total interessant. Ich hätte es ja eher mit Werten beschrieben, aber Werte transportieren ja auch Gefühle. Das ist halt, ist halt ein anderer Ansatz und das ist auch sehr wichtig und richtig, was du sagst. Ich kann das voll nachvollziehen. Was kann man denn tun, um seine Gefühle besser leben zu können?
Na, der erste Schritt ist natürlich, das erstmal wahrzunehmen. Ne? Deswegen ist ja, also diese ganze Honesty-Arbeit, bei mir heißt es ja Deep Honesty, hängt ganz viel auch mit Achtsamkeitspraxis zusammen. Dass ich also in mir wahrnehme, okay, jetzt bin ich gerade angetriggert, jetzt ist gerade dieses Gefühl da, dass ich dann lerne, damit zu sein, das Gefühl auch körperlich zu spüren, mich dieser Erfahrung hinzugeben und dann eben auch zu merken, was passiert denn, wenn ich das Gefühl mitteile. Und dann ist nämlich in der Regel die Erfahrung, dass ich merke, das Gefühl kommt, hat einen Höhepunkt und verklingt wieder. Also es passiert eine emotionale Regulation in der Regel von alleine. Da müssen wir nichts machen mit dem Gefühl. Wir müssen nicht irgendwas klopfen und nicht irgendwas atmen und nicht irgendwas, weiß ich nicht, uns irgendwie bewegen oder dehnen, sondern wir müssen einfach nur sagen, ah, gerade ist Traurigkeit da und dann weinen wir vielleicht eine Runde oder können sagen, gerade ärgere ich mich und dann spüren wir vielleicht Hitze oder Energetisierung. Und dann entspannt es sich nach in der Regel Sekunden. Ne? Also das sind 60 bis 90 Sekunden in der Regel, bis man ein Gefühl integriert hat.
Es sei denn, man unterdrückt es.
Genau, dann kann man das sein ganzes Leben lang irgendwie fortführen, ne? Und
Das
irgendwie lauter machen. Ne?
wunderbar auf, dann lädt es sich wunderbar auf und es kann sich so lange aufladen, bis es dann zu wirklichen Problemen führt, oder?
Ja, genau.
Bis zu körperlichen Krankheiten führen kann. Also einige Krankheiten sind unerledigte Gefühle, die also nur herum. Und du hast es so gerade so schön gesagt, ein Gefühl will eins, es will anerkannt werden, es will zugelassen werden. Sich einzubilden, dass man gegen ein Gefühl gewinnen könnte, ist ein Trugschluss, oder?
Ja, ne? Und ein Gefühl möchte natürlich auch kommuniziert werden. Also deswegen ist es ja auch so, dass eigentlich alle Säugetiere, die es gibt, wenn sie emotional angetriggert sind, Geräusche machen. Ne? Es gibt ja auch interessanterweise im Italienischen irgendwie und auch, glaube ich, noch ein paar anderen Sprachen, gibt es das gleiche Wort für hören wie für fühlen, sentire. Ja, und weil egal, ob du dir jetzt eine Affenhorde vorstellst oder eine Pferdeherde oder weiß ich nicht, wenn da ein Individuum wütend ist, dann macht es Geräusche. Wenn es traurig ist, macht es Geräusche. Ja, wenn es Angst hat, nicht immer, weil dann gibt es ja auch den starren Modus, aber das ist in der Regel was, was natürlicherweise dazugehört. Und das hat mich auch dann zu der Annahme verleitet, dass Gefühle, also nicht nur das, was man allgemein hin unterrichtet, Gefühle nicht nur da sind, um mich selber über meine Bedürfnisse zu informieren und meinen Status, ob die erfüllt sind, sondern auch um das Rudel über meinen Zustand zu informieren. Und das ist das Geheimnis, warum diese Praktiken wie Radical Honesty, Deep Honesty oder ehrliches Mitteilen, warum die so wirken, weil das Gehirn dann die Erfahrung macht, ah, jemand anders hat meinen Zustand gehört, jetzt kann ich mich schneller mit diesem Gefühl entspannen. Und das ist das Geheimnis, warum Gruppenarbeit oft so viel transformativer ist als nur Einzeltherapie. Da ist natürlich der Therapeut da, der mich hört, aber wenn ich mit anderen Menschen, mit einem Gruppenfeld meinen Zustand teile, dann ist einfach die Erfahrung des Gehirns viel schneller. Das wurde gesehen, das ist jetzt gut, das kann ich abhaken, das kann ich entspannen.
Sehr schön. Du hast es jetzt mehrmals schon angetönt, Radical Honesty. Jetzt musst du uns bitte auch noch erklären, was ist denn Radical Honesty, weil sonst bleibt das irgendwie auf der Strecke.
Ja, da bin ich 2019 drauf gekommen. Das ist zum einen gibt es da Seminare, die so heißen, dann gibt es ein Buch, dann gibt es auch eine Organisation, mit der ich allerdings ein bisschen kritisch bin. Und im Grunde ist es ein gruppentherapeutischer Prozess, wobei das bei Radical Honesty natürlich Coaching heißt, weil das nicht viele Therapeuten machen. Wenn man es bei mir macht, Deep Honesty, ist es schon ganz klar therapeutisch, auch weil ich da traumatherapeutische Elemente auch mit reinbringe. Und das Geheimnis ist, dass man in einer Gruppe zusammenkommt und sich das Agreement gibt, ehrlich zu sein. Und dann passieren ganz magische Dinge. Also Person A sagt was und dann geht Person B in Resonanz oder triggert sich damit an. Und dann können wir mit diesen Prozessen, den emotionalen, die da auftauchen, heilsam umgehen und eben ein paar kleine therapeutische Schritte gehen. Und ich habe da sehr viel Veränderung erlebt in meinem Leben. Das hat mich also sehr geprägt, sowohl auf dem spirituellen Weg als auch auf meiner Heilungsweg, Trauma-Heilungsweg. Und deswegen gebe ich diese Arbeit heute auch gerne weiter.
Ich musste gerade so innerlich schlucken, wie tragisch es eigentlich ist, dass wir heute Räume brauchen, wo wir uns ehrlich begegnen. Ja, dass das nicht der Standard ist. Das spricht ja Bände über unsere Gesellschaft. Und vor allen Dingen, du hast das ja auch schon erzählt, wie toll die Erfahrung für manche Menschen ist, wenn sie sich irgendwo ehrlich begegnen können. Und dass wir dafür wirklich Räume brauchen. Ist das nicht total traurig und tragisch? Also, dass das nicht der Standardfall ist. Und das ist ja das, wo ich mit dem Thema Integrität verfolge, auch, ja, dass wir in eine ehrliche Begegnung miteinander treten, weil ich sage, das Problem der Einsamkeit oder des Alleinseins ja ein großen Teil auch seiner persönlichen Integrität geschuldet ist, die man aufgibt, um geliebt zu werden.
Ja, und
Ja.
das hängt ja mit Traumastruktur zusammen, ne?
Genau.
Also, weil in jeder traumatischen Erfahrung, also ich spreche ja vor allen Dingen immer über Entwicklungstrauma, ne? Wenn also in der Familie, in der Phase unserer Entwicklung unsere Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, dann ist ja ein Kernelement, dass wir unehrlich werden mussten. Weil auf die authentische Art, wie wir aufgetaucht sind, haben wir ja schmerzhafte Traumaerfahrungen gemacht. Also wir wurden entweder vernachlässigt oder auch irgendwie haben Gewalt erlebt oder wurden manipuliert oder Eltern waren nicht mehr verfügbar. Und dann ist die Lernerfahrung, so wie ich bin, führt das zu Punkt, Punkt, Punkt. Und dann entwickeln wir Strategien, wie wir dann sein müssen, damit das möglichst nicht mehr auftaucht. Und das ist also im Kern eigentlich eine Verstellungsstrategie, also jede Trauma-Überlebensstrategie. Und deswegen ist dann die Ehrlichkeit auch der heilsame Weg, weil das so ein bisschen das umkehrt. Diese Verstellungsstrategie wird dann nicht mehr notwendig und ich kann mich auf einmal zeigen, so wie ich mich fühle und kann natürlich idealerweise in einem sicheren, heilsamen Umfeld dann auch erleben, dass was viel Schöneres möglich ist als früher, nämlich Anbindung und ja, Verbundenheit.
Ja, jetzt sind wir schon tatsächlich wieder auf die Traumaschiene gekommen. Und natürlich, wenn man sich mit dir unterhält, kommt man auf Radical Honesty, auf Ehrlichkeit. Da kommt man, glaube ich, nicht drum rum. Und das ist auch gut so, weil es ein wichtiges Thema ist. Und es sind letztendlich auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie man sich am gleichen Weg oder dem gleichen Punkt nähert, nämlich wieder ganz und heil zu werden. Du machst es mit Radical Honesty, ich mache es, mit dem ich Integrität versuche, den Menschen ins Bewusstsein zu bringen und was das bedeutet. Wie ist es in deinem Leben? In deinem persönlichen Leben, Integrität, welche Rolle spielt sie da? Wie oft musst du sie unter Beweis stellen oder sie verteidigen?
Also unter Beweis stellen und verteidigen, das mache ich, glaube ich, nicht mehr oft. Vielleicht manchmal mit neuen Bekanntschaften, die sich dann wundern, wenn ich bestimmte Dinge mitteile oder die sich dann irgendwie vielleicht sogar auch irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, dann verteidige ich manchmal, dass ich wirklich einfach ehrlich lebe. Aber grundsätzlich sind die Beziehungen mit meinen Freunden radikal ehrlich. Da gibt es keine Geheimnisse mehr, da mache ich nichts vor. Und da merke ich auch direkt ein Berührtsein, weil ich sehr, sehr dankbar bin, wie mein Leben geworden ist, dadurch, dass ich diese Dinge lernen durfte und einfach merke, ja, meine Freundschaften, die Beziehungen, die ich habe, die sind so tief und offen, da fühle ich mich so unterstützt, da ist wirklich das Gefühl, da kann gar nichts mehr passieren, dass das irgendwie aufhört, diese Beziehungen zu haben in meinem Leben. Und das Schöne ist ja, diese Erfahrung, geliebt und angenommen zu sein, die geben wir uns zur Hälfte selbst, indem wir uns zeigen und indem wir uns auch radikal ehrlich mit allem zeigen. Denn erst wenn ich mich ganz gezeigt habe und dann noch merke, die Leute bleiben in meinem Leben. Und die verbringen gerne Zeit mit mir. Und die sagen mir, ich bin dankbar, dass du in meinem Leben bist und was auch immer. Erst dann kann ich mich wirklich geliebt und angenommen fühlen. Denn wenn ich immer nur die Schokoladenseiten von mir zeige und immer nur zeige, dass was gut ist, dann bleibt in mir immer dieser nagende Gedanke, na, wenn der mich doch komplett kennen würde, dann wäre er bestimmt weg. Oder dann wäre er angewidert oder angeekelt oder fände alles scheiße oder was auch immer. Und dann können wir eben nicht diese Erfahrung machen, dass wir wirklich so, wie wir sind, auch mit all den Macken und den absurden Strategien und den Unvollkommenheiten und den Schleifen, die wir drehen in unserem Leben, erst dann können wir uns wirklich angenommen fühlen.
Und das ist ja eigentlich genau die umgekehrte Strategie, wie viele Leute denken, dass sie akzeptiert und angenommen werden oder wie ihr Leben glücklich verläuft, indem sie sich verhalten, wie sie es dem Gegenüber oder der Masse oder der Gesellschaft oder dem Freundeskreis von glauben, recht machen zu müssen. Also ist auch dein Aufruf oder dein Appell, du hast es ja eben ganz deutlich gesagt, dein Leben ist glücklich geworden oder ich sage ja, ich vermeide immer so ein bisschen das Wort glücklich, ich sage erfüllt,
Ja,
erfüllt.
und auch nicht immer, ne? Also ich bin auch oft unglücklich. Ja.
Der Weisen gefunden. Ne? Das,
Ja. Ne?
ja, ich weiß nicht, also dann, ja, natürlich, das ist ein Prozess und das ist ein Auf und Ab und das ist ja auch gut, weil wenn es ein permanenter Gleichzustand wäre, dann könnten wir es ja gar nicht mehr feststellen. Ja? Wenn, dann ist ja ein absoluter Stillstand. Leben ist Wandel, ist Veränderung und nur wo es keine Veränderung ist, da gibt es nur einen Zustand, den nennt man Tod, glaube ich. Ne? Der ist stabil, gleichmäßig,
Wer
passiert nichts.
weiß, wer weiß. Also meine Ideen von Tod sind nicht stabil und gleichmäßig, aber keine Ahnung.
Gut, okay, ja. Für den Körper auf jeden Fall schon. Ne? Der hat dann nichts mehr. Ja, finde ich sehr schön, weil das genau das trifft, was ich auch der Meinung bin, dass diese Ehrlichkeit. Also man muss es einfach umkehren. Ja? Man muss wirklich versuchen, rauszuarbeiten, wer bin ich, was bin ich, und das nach außen zu leben und zu tragen in all seiner Verletzlichkeit. Weil nur dann wie du das eben auch so schon so schön gesagt hast, wenn die mich wirklich kennen, dann und mich dann lieben sie mich wirklich und nicht, weil ich ihnen was vorspiele. Und das ist ja die Angst von vielen. Wenn ich denen wirklich meine Seite zeige, dann verliere ich die womöglich. Aber dieses Risiko muss man eben eingehen, oder?
Ja, oder beziehungsweise auch mit der Angst umgehen, ne? Und mit der Angst auftauchen. Also ich empfehle immer vielen Menschen, wenn sie irgendwie ehrliche Gespräche führen wollen, auch diese ganzen Gedanken auftauchen, die mitteilen, die unterwegs auftauchen. Im Sinne von, ich würde gerne mit dir mal was besprechen und ich habe wirklich Angst, dir das zu sagen, weil ich die Idee habe, wenn du das von mir erfährst, rennst du weg oder dann beurteilst du mich oder was auch immer. Und das ist ein super Opener für ein Gespräch, also wenn das denn stimmt, ne? Dass ich einfach das mitteile, was da unterwegs auch mich ausbremst, mal ehrlich zu sein. Also
Ja,
ich
weil
weiß noch, nur als Beispiel, ne, der erste Moment, wo ich radikale Ehrlichkeit ausprobiert habe, das war auf einem Seminar, das ging über das Enneagramm, das war eigentlich ein ganz anderes Thema. Aber dann stand ich nachher mit einer Frau, mit einem jüngeren Mann vor diesem Seminar, wir haben drüber gequatscht und wir haben so gesagt, ja, schönes Seminar und schönes Wetter. Und das war irgendwie extrem langweiliges Smalltalk-Gespräch. Und dann habe ich das so gemerkt, habe gedacht, ja, das ist ein langweiliges Gespräch. Und eigentlich ist in mir was ganz anderes lebendig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe gerade dieses Buch gelesen, ich probiere das jetzt mal aus. Dann habe ich mich zu diesem Mann hingedreht und habe gesagt, du, ich habe gerade dieses Buch radikal ehrlich gelesen und ich will das jetzt mal ausprobieren. Und ich habe wirklich Angst, das irgendwie zu sagen. Und ich habe sowas so noch nie gemacht. Aber seit Beginn des Seminars habe ich dich beobachtet. Ich finde dich ziemlich attraktiv und sexy. Und ich habe immer Angst, das heterosexuellen Männern mitzuteilen, weil ich da irgendwie immer Angst habe, irgendwie verurteilt zu werden oder eklig gefunden zu werden, was auch immer. Und dann war ich wirklich, also hatte wirklich Angst. Und dann guckt der mich an, hat riesige Augen gemacht, hat so, wow, das findet er total mutig. Das hat er ja noch nie gehört, das findet er voll krass. Und ich war so, wow, das kann man mutig finden. Das war irgendwie eine ganz krasse Erfahrung. Und dann hat er einmal Luft geholt, hat sich zu der Frau umgedreht, hat gesagt, du, ich wollte dir sagen, ich habe dich von Beginn des Seminars gesehen und fand dich irgendwie total attraktiv und das habe ich irgendwie auch selten so gesagt. Und dann sagte sie, was, das kann ja nicht sein, ich bin ja 15 Jahre älter als du, ich könnte deine Mutter sein, das ist ja unglaublich, wow. Und das war so spannend, weil wir waren innerhalb von einem Sekundenbruchteil, waren wir lebendig, waren wir voller Energie, waren wir verbunden, war das ein spannendes Gespräch. Und alles, was wir gemacht haben, war einfach das auszusprechen, was sowieso schon in uns war. Aber davor haben wir irgendwie über das Wetter und über Smalltalk geredet. Und ja, und so einfach und faszinierend kann es sein, ne?
Ja, also das ist auch nochmal ein schönes Beispiel, weil wir sprachen ja eben schon mal über Gefühle und du hast es jetzt nochmal gesagt. Also, weil Gefühle tragen einfach auch zur Lebendigkeit bei. Ja. Das, was uns wirklich lebendig macht und deswegen so schade, wenn wir es unterdrücken, weil das eben in die Starrheit führt und eben in die Unlebendigkeit. Gab es denn aber in deinem Leben Situationen, wo du schon in Gefahr liefst, deine Integrität verraten zu müssen oder opfern zu müssen? Kannst du dich daran erinnern?
Naja, als ich auf der Bühne war, also bevor Radical Honesty in mein Leben kam, da war ich ja hauptberuflich Kabarettist. Und da hatte ich also eine ganze Zeit lang auf der Bühne keine guten Gefühle. Ich hatte Reizdarm und hatte mit Angst zu tun, habe oft auch Panikattacken gehabt, bin noch zweimal von der Bühne gegangen, aber auf eine völlig, wie ich heute sagen würde, unintegere Art. Ich habe nur gesagt, ich habe was Trockenes im Hals oder irgendwas. Und das ist jetzt die Frage. Das kann man jetzt uninteger nennen. Man könnte aber auch einfach sagen, naja, so ein Job von einem Comedian, der beinhaltet nicht unbedingt, dass du den Menschen mitteilst, was deine innere Erfahrung ist, sondern der beinhaltet halt, dass du Leute entertainst. Und also ich habe mich aber auf jeden Fall natürlich extrem unauthentisch gefühlt. Also das kann ich schon so sagen, weil das die Situation für mich damals nicht ermöglicht hat. Heute würde ich vielleicht anders damit umgehen, aber ich bin seit Radical Honesty nicht mehr auf der Bühne gewesen. Deswegen hat sich sowieso in meinem Leben alles Mögliche geändert. Und ja, aber das ist das Erste, was mir dazu einfällt, dass ich da natürlich dann immer versucht habe zu performen und dass man mir bloß nichts anmerkt. Und ja, das ist natürlich schade.
Ja, aber du hast dann die Konsequenzen daraus gezogen. Wie ist denn die Situation dann ausgegangen? Also was hast du gemacht? Du hast den Job an den Nagel gehängt und hast was ganz
Naja,
anderes.
also ich habe durch Radical Honesty bedingt einen Konflikt mit meinem Bühnenpartner erleben müssen, der sehr schmerzhaft war und der auch lange Jahre ging mit Gerichtsverfahren und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass wir uns getrennt haben und er das Duo also eigentlich gegen meinen Willen mehr oder weniger mit seinem Bruder fortführt. Und das ist sehr schwierig für mich gewesen, diese Zeit. Aber gleichzeitig war das für mich auch ein Wendepunkt, weil ich auch mir eingestehen musste, dass es ein Wandel ist, der mir gut tut. Weil ich hatte nach 13 Jahren Tourleben nicht immer Lust und es war nicht mehr so aufregend und das Tourleben hat mich auch oft entkräftet und immer dieses in Hotels schlafen und so war schwierig. Ich habe mich auch nicht so richtig ausgelastet gefühlt, immer wieder die gleichen Shows zu spielen. Und deswegen war ich auch ganz froh, dass es ein neues Kapitel in meinem Leben gibt und mich das Leben sozusagen zwingt, da in eine neue Phase überzugehen. Und dann habe ich das Beste daraus gemacht und genieße jetzt auch, dass ich ein Leben habe, wo mein Arbeitsweg 1,80 Meter von der Bettkante zum Schreibtisch ist. Und ja, und das ist auch ganz schön.
Ja, Krise als Wachstumschance, ne? Da gab es mal so einen Kongress, habe ich mal von gehört.
Genau.
Das heißt aber, du hast die Einladung des Lebens angenommen, ja, indem du gemerkt, du hast also irgendwann gemerkt, dass du nicht mehr integer bist und dein Körper hatte, also wenn du es nicht so direkt intellektuell mitbekommen, hat dein Körper dir da auch Rückmeldung gegeben. Und das ist ja auf der Weg, wie es funktioniert, ja, dass der Körper einem da eine entscheidende Rolle spielt und sagt, ey, halt mal hier so nicht weiter. Aber du hast dann die Konsequenzen daraus gezogen und hast dann dein Leben verändert, ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und so sollte es eigentlich auch sein. Im Idealfall natürlich, bevor die körperlichen Symptome eintreten. Das ist aber die andere Sache. Wie wichtig ist oder was ist denn, was dich in deiner Integrität trägt? Oder Suggestivfrage, welche Rolle spielt Selbstreflexion?
Also Selbstreflexion ist natürlich ein Riesen. Punkt in meinem Leben. Ne? Ich mache ja viel Therapie auch, also als Klient dann für meine eigenen Themen und oft in Meditationen merke ich, da ist jetzt gerade ein Thema, was so wichtig ist, dann reflektiere ich da lieber und mache emotionale Arbeit in dieser Zeit. Und deswegen ist es also was immer da ist. So, ne? Und diese Ehrlichkeitspraxis beinhaltet ja auch, dass wir immer wieder in uns reinschauen, ah, okay, da ist jetzt das und das Gefühl, wo kommt denn das eigentlich her? Und da also immer wieder auch reflektieren. Ne?
Ja, also diese Ehrlichkeitspraxis, das kann ich ja auch mit mir alleine machen, oder?
Zum Teil, also es beginnt in uns alleine, ne? Weil wir müssen ja in uns auch ehrlich eingestehen, was ist in mir los, was ist da vorhanden, ne? Und dann macht es aber nicht viel Sinn, damit alleine zu bleiben, weil dann würden wir wieder nur Vermeidungsmechanismen frönen. Und dann ist es schon wichtig, dass wir ein Gegenüber finden oder Freunde oder Menschen, wo eben dieser Austausch stattfindet, weil der Austausch ist eigentlich das Entscheidende und das ist ein ganz wesentlicher Mechanismus. Erst in Verbindung heilen wir, ne? Weil wir ja in Traumaerfahrung uns auch trennen und dann alleine fühlen und später brauchen wir auf jeden Fall Gegenüber und nicht nur eins, um uns wieder zu verbinden.
Naja, aber nicht alles in mir ist ja auch direkt ein Trauma, ja. Also das heißt, die Tatsache, was ich in mir wahrnehmen kann, ist zum Beispiel eine meiner Hauptpraktiken, dass ich morgens nach dem Aufstehen überhaupt mal gucke, was ist alles da, ja. Und alle Teile anschaue, die gerade aktiv sind, die da sind. Und die sind nicht immer alle traumatisch, sondern die sind einfach, dann ist dies da, dann ist das da, dann kommt das. Und lade ich auch alle ein und sage allem, ich willkommen, heißt die noch nicht mal willkommen. Ich nehme die einfach an, dass sie da sind, ja. Ich sage nicht, mach da keinen großen Fass auf und ich bin einfach mit denen. Und das ist so eine meiner Praktiken zum Beispiel, ja.
Ja,
Einfach
schön.
damit bin und ich habe früher auch gedacht, ich muss dann immer noch dies und ich muss dann noch das und Dankbarkeit und überhaupt Morgen-Morgenritual, ne? Man ist ja schon eine riesen To-Do-Liste, bevor man überhaupt einen Tag startet, die man abarbeiten sollte, laut an. Mache ich alles nicht mehr. Wie gehst du denn mit Konflikten? Hast du innere Konflikte manchmal? Also wenn du merkst du manchmal, dass dann deine Werte irgendwo in Gefahr geraten und du jetzt
Ja, zum Beispiel beim Werbung machen.
ja.
Ja, also weil Werbung und Marketing ist traditionell in unserer Gesellschaft ziemlich unehrlich und ziemlich unauthentisch häufig. Und ich merke das oft, wenn ich irgendwie Seminare ankündige oder irgendwas mache, dann merke ich, also ich habe die Tendenz, das ist einfach so auch mein Naturell, ich kann mich gut verkaufen und kann gut irgendwie auch blenden und irgendwie nur die Schokoladenseiten zeigen und so. Und merke aber, warte mal, ich will doch eigentlich irgendwie auch ehrlich sein. Und das ist so ein bisschen schwierig, so, ne? Und weil, also bei Radical Honesty gibt es auch diese Praxis, dass man immer am Anfang von einem Gespräch oder von einer Interaktion auch die Intention offenbart. So, ne? Und das hat dazu geführt, dass ich manchmal in meinen Newslettern dann am Anfang geschrieben habe, ich möchte dir jetzt meine Veranstaltungen verkaufen. So, ne? Und das klingt komisch für Leute. Und das klingt sogar auch abschreckend. Das ist werbungstechnisch keine gute Idee, ne? Weil dann Leute auf Barrikaden gehen innerlich oder irgendwie so Abwehrmechanismen haben, warte mal, will ich was verkaufen, das will ich nicht so, ne? Und da habe ich lange so mit mir gehadert und wirklich geguckt, so kann ich ehrlich Werbung machen und ich habe da keine wirklich perfekte Lösung gefunden. Ich habe dann irgendwann anerkannt, ja, dieses Marketingspiel, das Verkaufen wollen, das ist ein Teil meiner Arbeit und genauso berührt mich aber auch die Arbeit an sich und berührt es mich quasi mit Menschen zu arbeiten. Dann spreche ich lieber über das und das Verkaufen, diesen Aspekt, den mache ich jetzt nicht mehr so groß. Das habe ich früher mal irgendwie gemacht, eine Weile. Aber dann habe ich irgendwie gemacht, irgendwie fühlt es sich auch komisch an, weil das ist ja auch nur ein Teil der ganzen Dynamik. Es geht mir ja nicht nur ums Verkaufen. Ich will ja nicht nur Geld haben, aber ich will auch Geld haben, aber ich möchte auch eine schöne, heilsame Arbeit machen und möchte Menschen heilsame Erfahrungen ermöglichen. Und dann spreche ich halt lieber darüber und das Verkaufen, das blende ich so ein bisschen aus, aber da bin ich immer innerlich in dieser Frage, ist das authentisch oder nicht? So, ne?
Kann ich gut nachvollziehen. Es also geht mir mit diesem Kongress zum Beispiel ja auch so. Diese Kongressdynamiken, die sind ja mit oft so, also wenn man Kongresse macht, dann gibt es ja dieses Early Bird, 10 Sekunden, 10 Minuten kannst du jetzt, das solche Sachen mache ich alle nicht. Keine tickende Uhr, keine Verknappung, keine Streichpreise. Ne? Wenn, dann 100.000 Mark mehr oder das. Und das ist immer wieder schwierig. Und das Traurige ist tatsächlich, die anderen Strategien funktionieren viel besser. Würde viel mehr Umsatz machen, wenn ich die Leute pushen würde, wenn ich sie triggern würde. Und ich mache es nicht. Ne? Und deswegen verstehe ich das gut. Das ist für mich auch ein Integritätsthema. Und auch immer wieder so, ja, sollte ich es vielleicht doch mal, weil ich weiß ja, ich komme aus dem Marketing, ich weiß ja, wie es funktioniert. Ja? Nicht so, dass ich es nicht wüsste. Aber ich habe mich einfach dagegen entschieden. Vor allen Dingen auch aus der Perspektive raus. Und das finde ich ja auch für dich als Traumatherapeuten dann sehr schön, dass du sagst, weil viele Leute eben genau durch sowas nochmal zusätzlich getriggert werden. Wenn sie also in derartige Konflikte gestürzt werden. Ja, das.
Und ich merke es zum Beispiel auch, wenn das mal passiert, dass irgendeine Veranstaltung von mir nicht gut gebucht ist. So, ne? Dann denke ich, also ehrlich wäre jetzt zu schreiben, ich bin traurig und frustriert, dass es noch nicht gebucht ist, wer möchte noch kommen? Ne? Und dann denke ich mir aber so, aber das kannst du nicht bringen, weil das ist ja total schlecht. Dann denken die Leute, deine Arbeit ist nicht gefragt, dann ist deine Arbeit auch nicht gut, dann schreib es lieber nicht so. Und dann überlege ich manchmal auch irgendwie, also ich habe so Tendenzen zu sagen, es gibt noch letzte Plätze irgendwie oder noch zwei Plätze frei, obwohl es gar nicht stimmt, obwohl noch viel mehr frei wären, das mache ich dann nicht.
Ja, sehr
Aber
gut.
was ich wohl manchmal mache, und das ist wirklich alles so im Graubereich, ist das noch ehrlich oder nicht, dass ich auf meiner Webseite das einstelle, dass man nur noch ein Ticket kaufen kann pro Vorgang, dann sieht es so aus, als wäre nur noch eins frei. In Wirklichkeit sind aber noch vielleicht fünf frei. Und das sind so Grenzbereiche, wo ich mich immer wieder frage, ist das unehrlich oder nicht? Und ich meine, ich bin da nicht mehr hart mit mir, ich erlaube mir das so, ne? Aber ich versuche schon irgendwie einen Weg zu finden, der marketingmäßig funktioniert, dass ich also die Arbeit machen kann, die ich liebe, aber auch irgendwie nicht zu sehr diesen Marketingmechanismen zu verfallen.
Ja, verstehe ich. Da bin ich 100% bei dir, verstehe ich total. Und diese Gratwanderung, also ich habe mich dafür entschieden, eben diese Themen nicht mehr zu machen, diese Sachen nicht mehr zu machen. Und ja, das ist für mich auch so ein Integritätsbeweistest, den ich da abliefere. Mache ich das oder mache ich das nicht? Und bei dir ist es ja scheinbar auch ähnlich. Und ja, sometimes you win, sometimes you lose. Das ist halt so, das ist ja. Das ist Leben, ne? Letztendlich. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Und übrigens, was in einer Situation richtig sein kann, kann in der anderen Situation auch wieder falsch sein. Kommt ja immer auf den Kontext drauf an. Ne? Ja, also das heißt, da gibt es ein großes Spielfeld, wo du als selbstständiger Selbstvermarkter mehr oder weniger dich betätigen kannst und immer wieder deine Integrität unter Beweis stellen kannst. Merkst du denn manchmal auch noch, dass, also jetzt abgesehen vom Marketing, dass die Gesellschaft oder äußere Instanzen auf dich einen Druck ausüben, dem du dich entgegenstellen musst? Gesellschaftlich oder wenn du Nachrichten guckst oder.
Also vielleicht in YouTube-Kommentaren. Also ich mache ja immer wieder mal YouTube-Videos. Also jetzt letztendlich nicht mehr so viel, weil mein Kalender voll ist. Aber früher habe ich ja sehr viele YouTube-Videos gemacht und auch manchmal zu kontroversen Themen. Und da gab es dann oft sowas. Also das ist das Erste, was mir einfällt, wenn du sagst Druck, ne? Weil dann Leute irgendwie natürlich schon da teilweise sehr kraftvolle Kommentare reinschreiben, mit denen ich manchmal auch dann innerlich zu arbeiten hatte. Aber das ist so die einzige Form von Druck, die ich irgendwie so erlebe, wenn sich Leute dagegen mich stellen oder sagen, das gehört sich nicht, das sollte man nicht machen und so.
Ja, du hast es jetzt schon mal kraftvoll genannt. Ich würde sagen, es waren Kraftausdrücke dann zum Teil, aber ich erinnere mich an ich habe ein Video von dir geschaut, wo du mit dem Manuel Ganzer,
Daniele Ganser.
Daniele Ganzer, das drüber gemacht hast. Und da hast du Dein Opener war da auch, dass du ziemlich Bedenken hattest, ob das
Ja,
ein
das stimmt.
Video würde. Und ich fand, das war ein gutes Video. Also, Daniele Ganser, genau. Ja, wir haben eine ganze Menge gesprochen und auch mitgegeben. Was sind denn deine Ratschläge, wie wenn du jemandem sagst, okay, ich gebe dir jetzt drei Ratschläge, eben nicht Schläge, Tipps, Hinweise, wie man integer wird? Was oder
Integer werden.
ja.
Also das Erste, was mir einfällt, ist natürlich ehrlich mit uns selbst zu sein, ne? Und eine Achtsamkeitspraxis zu entwickeln, wahrzunehmen, okay, was habe ich für Gedanken, was habe ich für Strategien, was habe ich für Intentionen, was will ich womit verstecken, was habe ich für Verstellungstaktiken in mir, was ist da eigentlich drunter, ne? Und das kann man natürlich wunderbar bei Deep Honesty irgendwie lernen, ne? Das einfach wahrzunehmen. Also wenn da jemand mal die Gruppenerfahrung machen möchte, da vorbeizukommen, das geht online, aber auch vor Ort. Und der zweite Schritt ist dann natürlich, das auch umzusetzen und mal mitzuteilen. Das kann man machen in Dyaden-Meditation, dann mit dem ehrlichen Mitteilen. Das ist so eine Methode von Gopal, die du bestimmt hier im Kanal auch schon mal erwähnt hast oder viele auch kennen. Da kann man sowas erleben. Das geht ja auch völlig kostenlos. Da gibt es ja auch Selbsthilfegruppen, die das organisieren. Und ja, und dann der dritte Schritt, was würde ich da sagen? Ja, das. Also, da fällt mir jetzt nichts ein, außer zu sagen, das in den persönlichen Beziehungen zu machen.
Manchmal sind zwei Tipps auch besser als drei geworden. Alles gut, alles gut. Ja, du möchtest aber noch gerne was auf ein Angebot von dir
Ach
hinweisen. Das
so, na
gerne.
klar, gerne. Ich mach gerne Werbung und
Wir sprachen davon, dass du
mal gucken, wie ich es jetzt authentisch mache. Also ich möchte, wie würde ich sagen, ich möchte mit dir arbeiten, möchte dich unterstützen und ich möchte dein Geld. Das ist alles Teil dieser Erfahrung.
dein Bestes, dein Geld, eine der.
Und natürlich nicht all das Geld, sondern eben den Beitrag. Aber es gibt ein Retreat, was ansteht jetzt im Oktober 2025, wann auch immer man hier diesen Podcast schaut, in der Spitzmühle in Strausberg. Und da freue ich mich, wenn da noch Leute mitmachen möchten, wenn es da noch Platz gibt. Jetzt ist es, wir zeichnen das ein bisschen früher auf, aber ich gehe davon aus, dass es
Oder?
noch Platz, genau, es gibt noch einen Platz. Sicher ihn dir jetzt in den nächsten 5 Minuten kannst du dich anmelden, dann ist er weg. Und genau, und ja, die Deep Honesty-Gruppenarbeit ist so das Herzstück meiner Arbeit. Ich mache natürlich auch Einzelsitzungen mit Leuten, aber diese Gruppenarbeit ist so ein bisschen das, was ich wirklich jedem ans Herz lege. Und es gibt auch darüber hinaus immer wieder Online-Veranstaltungen, wo man das auch einfach erstmal kennenlernen kann. Und dann, glaube ich, im November auch nochmal ein Wochenende in Berlin. Und einfach auf meiner Website mal vorbeischauen.
Genau. Unten ist der Link zu deiner Webseite und da kann man sich informieren, was du so alles treibst und welche Werbung du für was gerade machst.
Genau.
Danke ganz herzlich. Das war ein wunderbares Gespräch und ich hoffe, den Leuten hat es auch gefallen und das eine oder andere Input, Anregung oder erfrischenden Lacher gebracht. Was immer wirkt.
Ja.
Herzlich.
Danke dir, Hajo.
Mach's gut. Tschüss.
Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, hinter die Kulissen des scheinbar Selbstverständlichen zu blicken. Es gibt noch so viele Bereiche, die wir zusammen erkunden werden. Bleib neugierig, kritisch und vor allem offen für die ungeschminkte Wahrheit. Danke, dass du dabei warst. Und denk daran: Gemeinsam können wir echte Veränderungen anstoßen. Mehr Informationen zum Podcast, zum nächsten Kongress und zur Community findest du unter integer-sein.de.